data production center.
Dies ist unser Datenzentrum. Das sind all die Maschinen, die wir in den letzten 3-4 Jahren gekauft haben. Sie arbeiten rund um die Uhr und generieren Big Data.
Der Biologe Wei Chen ist Leiter des Instituts für medizinische Systembiologie am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin-Buch. In einem mit Glaswänden abgetrennten Raum steht sein ganzer Stolz, ein DNA-Sequenzierer der nächsten Generation. 4 Millionen Euro teuer und nur in einer Handvoll europäischer Labore zu finden. Ein Genom, den Bauplan eines Menschen, komplett zu entschlüsseln. Dafür hatte in den 90er Jahren das Human Genome Project noch 15 Jahre gebraucht.
Mit dieser Maschine können wir das Genom innerhalb weniger Tage sequenzieren.
Die Konsequenz, so Wei, bald dürfte die Technik so alltäglich sein wie ein Bluttest. Jedes Krankenhaus könnte komplette Genome analysieren und den individuellen Bauplan eines jeden Patienten lesen wie eine Bedienungsanleitung. Rund um den Globus würden Milliarden dieser Baupläne gespeichert. Und Supercomputer könnten in diesem gigantischen Datenberg nach Mustern suchen, nach neuen Erkenntnissen.
Anhand dieser Muster wird man sehen können, welche Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an bestimmten Krankheiten zu erkranken. Dann sind sie besser in der Lage, diesen Krankheiten vorzubeugen.
Die Welt erlebt eine Datenexplosion. Der Chiphersteller Intel rechnet damit, dass allein in diesem Jahr mehr Daten entstehen als in allen Jahren vor 2003. Nie haben Menschen so viele Daten produziert, jede Sekunde. Nach dem Aufstehen, das Smartphone meldet sich beim Funkmast an. E-Mails checken, Internetradio einschalten, Nachrichten lesen, bringt Algorithmen auf Trab. In Millisekunden errechnen sie, wer vor dem Bildschirm sitzt, welche Anzeige mich interessieren soll und wer am meisten dafür bezahlt. Bei Facebook die Kollegen auf Partyfotos markiert. Unseren Weg zur Arbeit zeichnet das Mobilfunkunternehmen auf. Sensoren im Auto protokollieren Temperatur, Verschleiß und Verbrauch. Das Navi sendet Geschwindigkeit und Ort an Staucomputer, in der Apotheke mit EC-Karte bezahlt und Datenbanken gefüttert, die meine Bonität dokumentieren. Da ist der Tag erst 2 Stunden alt. Die digital vernetzte Gesellschaft sammelt Daten, erzeugt Daten, atmet Daten.
Das führt im Grunde genommen dazu, dass wir in Zukunft sehr, sehr viele Daten sammeln werden in der Gesellschaft, in den Unternehmen und so weiter und so fort. Man spricht auch vom Internet der Dinge. Das heißt, Sensoren, Prozessoren werden überall verteilt sein. In der Kaffeemaschine, im Kühlschrank und so weiter. Das wird vernetzt sein mit unserem Handy. Aber all das erzeugt natürlich Daten. Das ist ein industrieller Trend, der auf uns zukommt,
sagt Professor Dirk Helbing. Der Soziologe erforscht an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Potenziale und Gefahren von Big Data. Big Data meint nie gekannte Datenmassen, die in Echtzeit entstehen und von Computern in Echtzeit ausgewertet werden können. Nach Informationen, Mustern, Auffälligkeiten durchsucht, werden alle Datenberge dieser Welt von Algorithmen, von Menschen geschriebene Computerprogramme, die funktionieren wie Filter. Such mir, lieber Google-Algorithmus, aus deinen Milliarden Webseiten jene 10 aus, von denen du glaubst, sie passten am besten zu meinen 3 Suchwörtern. Der Soziologe Dirk Helbing.
In Amerika beschäftigt man sich damit schon seit einigen Jahren. In Europa wacht man langsam auf. Man sieht die Potenziale. Man spricht vom Öl des 21. Jahrhunderts, einer neuen Art von Industrie, die die Umwelt nicht verschmutzt, aber auch Risiken birgt, insbesondere für die Privatsphäre. Und deswegen muss man sich sehr genau damit auseinandersetzen, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Informationsgesellschaft letzten Endes dieses Potenzial nutzt und die Risiken vermeidet.
Now, the last step is to actually speak to you in Chinese.
Vor allem die Wissenschaft profitiert von Big Data, der Möglichkeit also riesige Datenmengen nach Mustern zu durchsuchen.
Now, one of the problems that we've also been trying to solve for 60 years is machine translation.
Eines der Probleme, das wir seit 60 Jahren versuchen zu lösen, ist die maschinelle Übersetzung. Die Kombination aus statistischen Verfahren und Big Data hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir einen viel besseren Job machen bei der Übersetzung von Webseiten und anderen Texten in andere Sprachen.
Sagt Rick Rashid, Forscher bei Microsoft. Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, Maschinen das Übersetzen beizubringen. Ohne großen Erfolg. Dank Big Data werden Supercomputer jetzt einfach mit Daten gefüttert. Jedes UNO-Dokument, jedes EU-Papier wird in eine Vielzahl von Sprachen übersetzt. Identischer Text in vielen Sprachen. Die Big Data-Rechner machen daraus schlicht riesige Wörterbücher. Allerdings mit Phrasen, Halbsätzen und Metaphern. So ist es heute möglich, dass Microsoft-Forscher Rashid spricht und der Computer seinen Vortrag live ins Chinesische übersetzt.
Ich spreche Englisch und hoffentlich hören Sie mich in meiner eigenen Stimme in Chinesisch sprechen. Wir glauben, dass diese Technik bald die Sprachbarrieren zwischen den Menschen niederreißen wird. Ich persönlich glaube, dies wird zu einer besseren Welt führen.
Natürlich bringt das Aufweichen sprachlicher Barrieren noch keinen Weltfrieden. Doch die Möglichkeit, menschlich nicht zu erfassende Textmassen zu durchkämmen und zu kategorisieren, kann Revolutionen vorhersagen und hätte Osama bin Laden finden können. Das sagt Kalef Letaru vom Institut für Computing in den Geisteswissenschaften von der Universität Illinois. Der Wissenschaftler hat einen Supercomputer mit 100 Millionen Zeitungsartikeln gefüttert. Alle Artikel der New York Times, chinesische Webzeitungen, australische Online-Medien, alles, was er digitalisiert auftreiben konnte. Letaru ließ seine Algorithmen dann nach Worten suchen, die eine Stimmung im Artikel beschreiben, wie grausam oder grässlich oder freundlich und schön. So zeigte sich beispielsweise, dass der Ton aller Artikel, die über Ägypten geschrieben wurden, über die Jahrzehnte immer negativer wurde. Seinen absoluten Tiefpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte der Ton in den Artikeln kurz vor dem Januar 2011. Wenige Tage vor der Revolution.
Das sagt uns nicht, der Aufstand wird nächsten Freitag um 5:05 losbrechen. Aber es sagt uns, dass die Welt erkennt, dass es in Ägypten düsterer wird. Es ist wie ein Wetterbericht. Da heißt es, morgen 70% Regenwahrscheinlichkeit. Vielleicht regnet es nicht, aber es lohnt sich, einen Regenschirm mitzunehmen. Sie brauchen immer noch einen Katalysator, um die Dinge anzustoßen, aber die Voraussetzungen deuten mehr auf Regen hin.
Weil die 100 Millionen Artikel dann schon mal in seinem Rechner waren, hat Kalef Letaru mit ihnen gespielt.
Was würde passieren, wenn ich mal Bin Laden eintippe, die gesamte Berichterstattung der letzten Jahre nehme und daraus eine Karte mache? Dann bekommen Sie das.
Kalef Letaru zeigt eine Weltkarte. Über den ganzen Globus hinweg führen Linien nach Nordpakistan.
Sie bekommen nicht die Stadt, in der er gefunden wurde. Sie kriegen auch nicht sein Haus. Aber alles deutet auf einen Bereich von 200 Kilometern um das Haus herum, in dem er gefunden wurde.
Computer filtern Erkenntnisse aus Datenmassen, die kein Mensch erfassen kann. Nach dem deutschen Datenschutzrecht dürfen Daten nur für jenen Zweck gebraucht werden, für den sie erhoben wurden. Dieser Grundsatz jedoch ist mit Big Data kaum zu vereinbaren. Denn richtig interessant wird Big Data erst, wenn Forscher mehrere, zunächst unabhängige Datensätze kombinieren. Kaufhistorie von Online-Shops, Daten aus den sozialen Netzwerken, Bewegungsprofile von Fluggesellschaften und Mobilfunkanbietern. Wenn Maschinen verschiedene Datensätze zusammenfügen, können sie sogar in die Zukunft blicken.
Im Grunde genommen ist es so, dass Menschen viel voraussagbarer in ihrem Verhalten sind, als wir das gemeinhin so denken.
Professor Dirk Helbing, Soziologe von der ETH Zürich.
Im Grunde genommen haben die meisten Menschen doch einen relativ regelmäßigen Tagesablauf, einen Stundenplan, einen Wochenrhythmus sozusagen. Wir gehen um eine bestimmte Zeit ins Büro, dann vielleicht ins Fitnessstudio, bringen die Kinder zum Kindergarten, holen sie wieder ab und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Rhythmus, der wird aus diesen Daten sehr genau sichtbar und noch vieles mehr, wer mit wem in Kontakt ist und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Vorstellung, dass soziale Prozesse unvorhersehbar sind, die muss man wahrscheinlich revidieren.
Dank Big Data wissen Computer mitunter sogar Dinge über uns, bevor wir sie selbst wissen. Eine US-Handelskette beispielsweise ließ ihre Computer alle Einkäufe analysieren, die Kunden gemacht hatten. Die Maschinen fanden heraus, dass eine Kundin schwanger ist, noch bevor diese es selber wusste.
Diese Geschichte ist also wirklich eher so eine amüsante Anekdote, die aber gleich wirklich zeigt, was mit Big Data möglich ist,
sagt der Datenwissenschaftler Benedikt Köhler, der für das Beratungsunternehmen Decor soziale Medien im Internet analysiert.
Jemand, der eine bestimmte Creme kauft, bestimmtes Puder kauft, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Person 6 Monate später dann eben die ersten Windeln kauft. Also so ein ganz banaler Zusammenhang zwischen 2 Warengruppen in dem Datensatz. Und diese Zusammenhänge, wenn die eben hochsignifikant sind, kann man die natürlich genau für solche Zwecke ausnutzen. Also wenn jemand eben diese Produkte kauft, dann weiß ich, die Person ist jetzt wahrscheinlich im 3. Monat schwanger, weiß das in der Regel sogar, bevor die Person das selber weiß und kann daraufhin dann proaktiv schon damit umgehen und das bewerben.
Textanalysen in Echtzeit, Schwangerschaftsprognosen und biografische Details aus Facebook-Likes. Die Datenströme werden immer breiter, schneller und reichhaltiger. Sie umspannen unseren Globus wie ein weltweites Nervensystem.
Das planetare Nervensystem ist nun die Idee, dass wir diese Technologien für etwas Gutes nutzen können, nämlich letzten Endes, um über den Zustand unserer Welt mehr zu erfahren, und zwar in Echtzeit, also Messprozesse auch durchführen zu können, und zwar nicht nur über unsere Umwelt, die physikalische und die biologische Umwelt, wie man das heutzutage schon macht, sondern letzten Endes auch mehr lernen über das soziale Klima, über das politische Klima, über den Zustand der Märkte und der Wirtschaft, um auf diese Art und Weise Probleme zu vermeiden, die daraus resultieren, dass wir entweder bestimmtes wichtiges Wissen nicht zur Verfügung haben oder dass es zu spät kommt. Und auf diese Art und Weise zu falschen Entscheidungen oder zu Systeminstabilitäten kommen kann,
sagt der Soziologe Dirk Helbing. Denn längst überlegen Politiker, ob sie Gesellschaften mit Big Data nicht besser steuern können, wenn Arbeitslosenzahlen, Bewegungsprofile, Stimmungen und wahrscheinliche Verbrechen in Echtzeit eingehen. Doch egal wie viel Daten und Rechenkraft zur Verfügung stehen, komplexe Systeme wie Gesellschaften ließen sich nicht vorherberechnen, warnen Wissenschaftler, weil einfach zu viel Wahrscheinlichkeiten im Spiel sind. Und dennoch sind nicht nur private Unternehmen fasziniert von der Macht der Daten. Zu den größten Datensammlern gehören Staaten, etwa im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung. Die EU zwingt Telekommunikationsanbieter zu speichern. Wer hat mit wem wann wie lange telefoniert? Von wo hat er angerufen? Wem eine Mail geschrieben? All das muss 6 Monate mindestens gespeichert werden. Von allen Bundesbürgern. Mit diesen Informationen lassen sich ganze Gesellschaften analysieren, erläutert der Berliner Datenwissenschaftler und Programmierer Michael Kreil am Beispiel der 22.000 E-Mails in seinem privaten Postfach.
Und daraus habe ich mal ein soziales Netzwerk generiert. Also wann habe ich wem eine E-Mail geschickt, beziehungsweise an ganze Gruppen und so weiter. Und habe das grafisch dargestellt und es war überraschend, weil diese Grafik unglaublich gut mein soziales Umfeld dargestellt hat. Also ich habe genau gesehen, wer sind meine Geschäftskunden, wer sind meine engsten Freunde, Sportvereine und so weiter. Das ist natürlich für den Einzelnen auch sehr interessant, ja. Also ich kann das ja für was Positives nutzen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele dafür, wo genau das für schlechte Sachen verwendet werden. So gibt es zum Beispiel Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert hat, das Kommunikationsverhalten einer ganzen Gesellschaft zu analysieren. Da gibt es also fertige Hardware- und Softwareprodukte, die man einkaufen kann. Die analysieren alle Mails und alle Telefonate von einer Bevölkerung beispielsweise.
Diese Firmen heißen etwa Gamma oder Trovicor. Ihre Techniken werden nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne ohne Grenzen in Ländern wie Syrien oder dem Iran eingesetzt. Hochleistungsrechner und Software überwachen die komplette Kommunikation eines Landes, können in Telefonaten Stichwörter erkennen, können Chats mitlesen und diese abbrechen, können Webtraffic nach Stichwörtern durchsuchen und die Kommunikation unterbinden. Matthias Spielkamp, Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen.
Wir werfen denen vor, dass sie daran beteiligt sind, Informationen zu sammeln für autoritäre und repressive Regimes, die dann eben einfach dazu führen, dass bestimmte Dissidenten, das können Journalisten sein, aber auch Aktivisten oder Blogger, dass die inhaftiert werden, dass sie erstmal abgehört werden, dass sie dann vielleicht inhaftiert werden, dass ihre Quellen auffliegen, dass Leute ins Gefängnis kommen, zum Teil gefoltert werden.
Auch demokratische Staaten nutzen Big-Data-Techniken, um ihre Bürger zu überwachen. In den USA sammelt die National Security Agency alle Daten, die sie kriegen kann. Um sie zu speichern und mit Algorithmen durchforsten zu können, baut dieser größte Geheimdienst der USA gerade eines der weltgrößten Rechenzentren. Längst berechnen Computer in den USA anhand von Kriminalstatistiken der Vergangenheit, in welchen Gebieten wahrscheinlich das nächste Verbrechen geschehen wird. Auch die EU forscht im Rahmen des Projekts INDECT an solchen Big-Data-Vorhersagetechniken. Eine Vision hat längst viele ergriffen. Live-Daten aus allen Ecken der Gesellschaft. Supercomputer, die diese Informationen in Echtzeit verarbeiten, interpretieren und Vorhersagen treffen. Mit dieser Technik, so die Vision, könnten sich ganze Gesellschaften steuern lassen.
Wir haben da Bedenken,
sagt der Soziologe Dirk Helbing.
Das Konzept des wohlwollenden Diktators, das hat grundsätzliche Grenzen, die darin begründet sind, dass komplexe Systeme in Echtzeit nicht optimiert werden können. Das heißt, selbst wenn man die besten Absichten hätte, wäre es überhaupt gar nicht möglich, für alle die besten Entscheidungen zu treffen. Das ist auch in der Vergangenheit immer schiefgegangen.
Private Unternehmen und staatliche Behörden horten also Datenmassen nie gekannten Umfangs. Doch Maschinen sammeln nicht nur Datenschnipsel und verdichten sie zur Information. Immer öfter treffen Maschinen basierend auf diesen von ihnen selbst generierten Informationen auch Entscheidungen. Wie das geht, erforscht Michael May vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme.
Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein in der Prüfung von Schadensfällen in der Versicherung, wo Sie vielleicht klassisch sehr komplexe Prozesse haben, wo ein Sachbearbeiter da drin sitzt, wo Sie aber möglicherweise auch mit Verfahren des maschinellen Lernens, sagen wir 80% der Fälle automatisiert erschlagen können und dann eben einfach sagen können, das ist ein Standardfall, das bewilligen wir so, ohne dass da noch sehr intensiv jemand drauf guckt und sich dann eben auf die 10 oder 20% der Fälle konzentrieren, wo dann eben noch Menschliches zu tun nötig ist.
Firmen versprechen sich von solchen automatisierten Verfahren mehr Effizienz und geringere Kosten. Doch das Schicksal der betroffenen Menschen wird in völlig neue Hände gelegt. Wer bekommt einen Bankkredit? Wer wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Wer landet vielleicht aufgrund seiner Facebook-Likes mal auf Fahndungslisten?
Was das Neue ist, dass diese Schlüsse und diese Verknüpfung durch Maschinen, durch automatische Programme erstellt werden. Und die sind zunächst mal lange nicht so klug wie der Mensch.
Sagt der Informatiker Christoph Meinl, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts der Universität Potsdam. Denn Maschinen werden von Menschen programmiert und können sich irren. Richtige Entscheidung, das heißt bei Maschinen immer mit 70, 80 oder 90% Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung. Es bleibt also immer die Chance, falsch zu liegen, sagt der Informatiker Meinl.
Jedenfalls wird das gefährlicher sein, als wenn Menschen, die dann doch mit dem Hintergrundwissen, mit einem Kontextwissen, solche Dinge leichter einordnen können.
Denn Algorithmen suchen in Datenbergen stets nach Mustern. Ob diese dann die Realität abbilden, muss erst anschließend überprüft werden.
Denn wenn Sie lang genug suchen, finden Sie immer was.
Andreas Gogol-Döring, der Bioinformatiker im Gentech-Labor von Wei Chen, nennt ein Beispiel, wie Maschinen aus Datenmassen scheinbar eindeutige, aber doch falsche Erkenntnisse destillieren.
Da gibt es Studien, die den Zusammenhang zwischen Einkommen und Linkshändersein belegen. Ja, also wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie höheres Einkommen. Eine Gefahr ist, dass man sieht Zusammenhänge, die nicht da sind. Man denkt dann, Ich habe hier einen Zusammenhang gefunden zwischen Linkshänderschaft und Einkommen, der existiert aber nicht. Der war sozusagen einfach nur zufällig in den Daten.
Um die Qualität dessen zu beurteilen, was die Maschinen aus den Datenbergen herausfiltern, sagt der Bioinformatiker Gogol Döring, müsse zunächst jeder verstehen, wie genau diese Filter funktionieren. Doch das wisse kaum jemand.
Machine Learning-Algorithmen sind wie schwarze Kästen, wie Black Boxes, die dann Ergebnisse produzieren anhand von Daten. Und niemand versteht mehr im Einzelnen, warum die Maschine jetzt diese Entscheidung getroffen hat auf der Grundlage von diesen Daten. Da blickt keiner mehr durch.
Nach welchen Regeln die Maschinen filtern und aufgrund welcher Faktoren sie dann Entscheidungen treffen, ist mitunter selbst jenen nicht klar, die diese Maschinen betreiben.
Und das ist in dem Fall ein JavaScript-Call?
Im Büro der Berliner Firma Nugget. Nugget hilft dabei, Werbeanzeigen im Web nur jenen zu zeigen, die sich dafür interessieren. Dazu kooperiert Nugget mit tausenden Webseiten und speichert für jeden Surfer, welche dieser Seiten er sich angesehen hat. War der Besucher zuletzt 20 Mal auf Sportseiten, 10 Mal auf Wirtschaftsseiten, ist der Mensch vor dem Rechner wahrscheinlich ein Mann und bekommt eher Autowerbung zu sehen, sagt der Geschäftsführer von Nugget, Stefan Noller.
Das ist ein relativ leicht verständliches Beispiel, ja, aber wie der Algorithmus zum Beispiel herausfindet, ob jemand 2029 oder 3039 ist oder für ein spezielles Produkt sich interessiert, kann man schon nur noch schwer nachvollziehen als Mensch. Aber die Maschine kann halt sehr komplexe, multidimensionale Berechnungen machen und daraus ihre Schlüsse dann ziehen.
Was tun? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, jeder Bürger hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, Bürger sollen wissen können, was Behörden und Firmen über sie wissen. Sonst, so die Annahme des Gerichts, könnten Bürger die Folgen ihres Handelns nicht mehr abschätzen und demokratische Teilhabe vielleicht als zu riskant betrachten. Das Grundrecht auf digitale Intimsphäre betrachtet zudem Smartphone und Computer als ausgelagertes Gehirn, auf das Staaten und Firmen nur in absoluten Ausnahmefällen zugreifen dürfen. Aber selbst der deutsche Staat missachtet diese Grundrechte, indem er die Rechner von Verdächtigen durch Spionagesoftware ausforschen lässt. Wie sollen diese Rechte dann erst gegen global agierende Datenfirmen durchgesetzt werden? Darauf hat bisher niemand eine Antwort. Wenn heute Datensätze wie Krankenakten, Mobilfunkdaten und Google-Suchen veröffentlicht werden, ist das Allheilmittel stets Anonymisierung. Wenn alle Hinweise auf die konkrete Person wie Name oder Geburtsdatum entfernt werden, so das Kalkül, dann sei die Privatsphäre der Betroffenen geschützt. Doch das ist ein Irrtum, sagt der Schweizer Soziologe Dirk Helbing.
Anonymisierung ist im Grunde genommen relativ wirkungslos. Sobald man mehrere große Datensätze miteinander verbindet, kann man fast jedes Individuum identifizieren.
Der erste Schritt zur informationellen Selbstbestimmung ist die Befreiung aus der auch selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wer nicht weiß, wo im Browser der Cookie-Schalter ist und was er bewirkt, hat sein Daten-Einmaleins nicht gelernt. Wer nicht weiß, dass er Gratisdienste im Web mit seinen Daten bezahlt, sollte erst einmal an Biofleisch denken, denn Qualität kostet. Doch um seine Währung wählen zu können, Daten oder Geld, Verzicht oder Teilhabe, brauchen Menschen Information.
Ich glaube, die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist tatsächlich Transparenz,
sagt der Züricher Soziologe Helbing.
In erster Linie ist es wichtig, dass wir eine Einsicht in die Daten bekommen, die über uns gesammelt werden, dass wir darüber Kontrolle haben, entscheiden können, was mit diesen Daten gemacht werden darf, die gegebenenfalls auch korrigieren oder löschen können.
Mehr Kontrolle über unsere Daten, wie das in der Praxis aussehen könnte, beschreibt Michal Korsinski, Psychologe an der University in Cambridge.
Now the well accepted standard is that everything you do is being recorded and stored somewhere there online.
Heute ist der akzeptierte Standard, dass alles, was du tust, irgendwo im Netz gespeichert wird. Welche Bücher wir kaufen, welche Websites wir besuchen, welche Suchanfragen wir stellen, all das wird bei unterschiedlichen Anbietern gespeichert.
Das müsse nicht so sein, sagt Cambridge-Forscher Korsinski.
Man kann sich vorstellen, dass diese Informationen explizit auf unseren eigenen Rechnern gespeichert werden oder in einem privaten Datensafe im Netz. Diese Daten sind sehr wertvoll und nützlich. Man kann Suchergebnisse verbessern, Vorhersagen und Empfehlungen ableiten. All diese Berechnungen sollten aber auf unserem eigenen Computer passieren und dann entscheiden wir, ob wir die Ergebnisse den Internetriesen zeigen oder nicht.
Transparenz ist nicht nur für die Daten notwendig, sondern auch für die Regeln, nach denen sie gefiltert, bearbeitet und durchforstet werden, sagt Soziologe Helbing.
Heutzutage bekommen wir irgendwelche Empfehlungen oder Suchresultate. Wir wissen aber nicht, auf welcher Basis, welche Qualität die Daten und Empfehlungen haben, wie stark wir manipuliert werden und so weiter.
Helbing fordert, auch die Algorithmen offenzulegen, damit nachvollziehbar wird, wie Maschinen unsere Wahrnehmung beeinflussen.
Wir sprechen da von einem Innovations- und Informationsökosystem, wo also jeder selber seine Empfehlungsfilter im Grunde genommen selber auswählt und anpasst an das, was gut für ihn ist und mit seinen Freunden und Kollegen tauscht, sodass auf diese Art und Weise immer bessere Informationsfilter entstehen, die aber nicht vorgegeben sind von einer bestimmten Firma.
So faszinierend Big Data und Algorithmen sind, so großes Innovationspotenzial ist, glaube ich, dass die Gefahr auch ist, dass uns als Gesellschaft da was entgleitet.
Sagt Stefan Noller von Nugget, jener Firma, die Algorithmen benutzt, um uns passende Werbung zu zeigen.
Weil Algorithmen filtern, treffen autonome Entscheidungen, dass bestimmte Leute bestimmte Artikel nicht mehr lesen sollen, weil der Algorithmus denkt, musst du nicht. Finde ich vielleicht toll, weil ich keine Sportberichterstattung mag, aber wenn plötzlich der Algorithmus entscheidet, dass ich über irgendeinen Politiker irgendwas nicht lesen soll, dann weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Ja, ich möchte zumindest dann informiert werden, ne? Und ich finde es tatsächlich gesellschaftlich problematisch, wenn wir Filterinfrastrukturen zulassen, ohne irgendwie einzufordern, dass es Hinweise gibt, dass es Abschaltmöglichkeiten gibt, dass es transparent gemacht wird. Das finde ich persönlich problematisch.
Denn noch immer ist ungeklärt, wie sich aus diffusen Informationsmengen zuverlässiges Wissen extrahieren lässt. Datensätze können falsch oder lückenhaft sein. Nie werden Daten objektiv sein. Immer müssen sie interpretiert werden von Menschen. Daher, so die Forderung vieler Wissenschaftler, sollen Bürger über ihre Daten selbst verfügen und die Regeln bestimmen können, nach denen sie ausgewertet werden. Das bedeutet Veränderungen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Staaten und Unternehmen müssen Daten, den wertvollsten Rohstoff der digitalen Gesellschaft, gleicher verteilen, Bürger Zugang gewähren zu Daten und Wissen. Doch auch die Bürger können nicht weitermachen wie bisher. Sie müssen ihr Verhältnis zu Daten und Algorithmen ändern. Sie müssen die passive Rolle derer verlassen, die nur Objekt staatlicher und privater Datenjongleure sind. Bürger müssen sich ihre Daten aktiv zu eigen machen. Kinder müssen programmieren lernen, weil Algorithmen nur verändern kann, wer sie versteht. Menschen müssen wissen wollen, wo im Browser sich Cookies sperren lassen und wie man etwa einen Film schneidet. Viel Arbeit. Sicher, gesteht auch Soziologe Helbing. Aber Daten, Algorithmen und der Umgang mit ihnen sind eine neue Kulturtechnik.
Nehmen wir einfach mal die Situation, als Schreiben und Lesen noch ein Privileg war. Natürlich war das gut für die Leute, die lesen und schreiben konnten, denn sie hatten einen Vorteil. Aber trotzdem hat die Gesellschaft sich entschieden, das Lesen und Schreiben allen Menschen beizubringen. Und das hat einen riesigen Schub für die Gesellschaft gebracht. Das hat uns in der Geschichte sozusagen nach vorne gebeamt. Und das Gleiche kann passieren, wenn wir die Daten für jedermann nutzbar machen.